In der Bindungsforschung hat man festgestellt, dass auch wenn die Säuglinge die Sprache noch lange nicht verstehen, Kinder eine bessere und sicherere Bindung zu ihren Bezugspersonen erwerben, wenn die mit ihnen sprechen.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Paracelsus Lab Podcast. Heute sprechen wir über ein äußerst wichtiges Thema, nämlich Bindungsstörungen. Wir schauen auf Ursachen, Auswirkungen und therapeutische Ansätze. Und ich werde das nicht alleine tun. Ich habe einen Gast. Mein Gast heute ist Matthias Retzer, ein erfahrener Therapeut, Experte auf dem Gebiet der Bindungsstörungen. Und ich freue mich, ihn begrüßen zu können. Hallo, Herr Retzer.
Ja, hallo Matthias. Grüß dich.
Bevor wir direkt reinstarten, und ich glaube, die Verbindung muss man vielleicht auch nochmal geben, Sie sind nicht nur in eigener therapeutischer Praxis tätig, hier in München, sondern sind auch gleichzeitig Teil der Paracelsus-Familie und Studienleiter.
Ich leite die Schule in München und unterrichte dort auch natürlich mein Fach Psychologie. Am liebsten die Themen, die die anderen nicht haben wollen. Neurologie, Rechtskunde, Drogen, Psychopharmaka, also diese ganze Palette. Aber natürlich auch andere Dinge.
Und den Bezugspunkt zu Bindungsstörungen, vielleicht bevor wir reinsteigen, Sie sind da auch, was das Vortragswesen angeht, nicht wahrscheinlich auch sowohl in der Schule, aber auch in anderen Bereichen tätig. Und das hat Sie auch dazu bewogen, sich mehr und in der Tiefe damit zu beschäftigen? Oder ist es ein reines Thema, was Ihnen in der Praxis begegnet?
Also das Thema ist mir zum ersten Mal in meiner transaktionsanalytischen Ausbildung begegnet. Da war die Beschäftigung mit Bindungsstörungen Teil der Ausbildung. Vieles, was ich da gehört und gesehen habe, hat mich dann an Papa Freud und seine Theorien erinnert, beziehungsweise eben die Unterschiede deutlich gemacht, die zwischen den Ideen von Freud, der ja zwar ein ziemlich genialer Schreiber war, aber er war kein empirischer Forscher. Also seine Ideen über Mutter-Kind-Bindungen stammen vor allem von seiner Frau und seinen Kindern und den Forschungen von Ainsworth und den anderen großen Bindungsforschern. Das fand ich schon sehr interessant und auch in der Beschäftigung mit Carl Rogers und anderen Therapeuten ist mir dann klar geworden, welche Bedeutung diese Bindungssysteme im Kindesalter tatsächlich haben und welchen Schaden das anrichten kann, wenn das eben nicht so funktioniert wie gedacht. Denn Menschen sind als soziale Wesen angelegt und Bindungen, gerade diese frühkindlichen Bindungen, sind hier was ganz entscheidend Prägendes fürs ganze Leben.
Und wenn es eine Problematik bei der Prägung gibt, würde ich es mal so beschreiben, sprechen wir dann schon von Bindungsstörungen? Beziehungsweise können Sie uns vielleicht auch mal eine grobe Definition geben, was man unter Bindungsstörung versteht?
Das ist gar nicht so einfach, das kurz zu beschreiben.
Wir haben Zeit.
Also tatsächlich war die Idee von Freud beispielsweise, war ja, dass durch das Stillen der Babys so eine ganz intensive Mutter-Kind-Bindung entsteht und dass diese Bindung, gerade bei Freud, haben wir das ja mit den frühkindlichen Traumatisierungen und so weiter und so weiter, dass gerade diese frühkindlichen Bindungen so wahnsinnig wichtig sind für die Bildung von Urvertrauen, sozialem Vertrauen und, und. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn wie zum Beispiel Harlow, ganz interessanter Forscher, Harlow hat mit Affenbabys geforscht und er hat denen Drahtpuppen gegeben als Mutterersatz. In die eine Drahtpuppe hat er eine Milchflasche eingebaut und einen Nuckel, aber ansonsten war das ein reines Drahtgitter. Und die andere Puppe, die gab keine Milch, war aber kuschelig und weich und hatte ein freundliches Gesicht und, und. Er hat dann sehr, sehr schnell festgestellt, dass die Affenkinder, die Affenbabys, zwar zum Trinken zu der stillenden Mutter gegangen sind, sich ansonsten aber immer bei der Kuschelmutter aufgehalten haben. Also das Stillen an sich scheint gar nicht so ein wesentlicher Aspekt zu sein, wie das Kuscheln, das emotional kann man schlecht sagen beim Drahtgestell, aber eben dieses Gefühl von Wärme, von Nähe, von Geborgenheit und. Und er hat ziemlich viele Versuche damit gemacht und er hat auch zum Beispiel festgestellt, dass Affenbabys, bei denen die Kuschelmutter in der Nähe war, angefangen haben, neugierig ihre Umgebung zu erkunden. Sind dann immer wieder zur Kuschelmutter zurück und dann sind sie wieder losgestartet und haben sich wieder umgeguckt. Während die wenn die Kuschelmutter nicht da war, sondern nur die stillende Mutter, dann haben sich die so gut wie gar nicht wegbewegt, blieben da aber auch nicht angekuschelt in der Nähe dieses Drahtgestells, haben sich genähert, aber haben ansonsten nichts Großartiges gemacht. Also waren nicht explorativ, haben ihre Umgebung nicht erkundet, sondern relativ statisch da einfach in der Nähe.
Bedeutet das, weil Sie sagen, das Stillen an sich, allein darauf könnte man das nicht beziehen, aber das, wie Sie sagen, die nährende Komponente, Flüssigkeitszufuhr, die Ernährungskomponente mit dabei und ein anderes Bedürfnis, nämlich das Wärmende und das Ankommende und vielleicht auch eine Art emotionale Reaktion aus der Mimik der Puppe, die quasi mit dargestellt worden ist, mit abzuleiten und sich darin mit zu beziehen?
Ja, es gab viel früher schon, 12. Jahrhundert, geschichtlich nicht hundertprozentig sicher, ein bisschen umstritten, die Versuche von Friedrich II. Friedrich II. Hat Waisenkinder genommen. Er wollte herausfinden, welches die Ursprache der Menschen ist. Mhm. Also sprich, heute würde man sagen, ob es ein epigenetisches Sprachgedächtnis gibt, in dem eine bestimmte Sprache angelegt ist. Und zu diesem Berufe hat er diese Kinder zu Ammen gegeben, die Kinder gestillt haben, aber ansonsten keine Zuwendung gegeben haben. Vor allem haben sie nicht mit ihnen gesprochen. Er wollte einfach wissen, ob da spontan sich irgendeine Sprache entwickelt. Damals dachte man an Griechisch, Latein oder sogar Ägyptisch. Die Ergebnisse waren nicht ganz intendiert, denn diese Kinder sind alle sehr früh gestorben. Also das eigentliche Ergebnis dieser grausamen Versuche war eigentlich, dass Kinder ohne Zuwendung nicht existieren können.
Und das führt uns unweigerlich genau zu dem Punkt, nämlich Bindungsstörungen und den Ursachen oder auch Themen, die damit in Verbindung stehen. Das heißt, wir haben jetzt gerade das Thema der Zuwendung angesprochen. Gibt es noch andere Ursachen für Bindungsstörungen?
Sie meinen jetzt außer einem zu wenig an Zuwendung.
Zu wenig an Zuwendung.
Ja, also dieses zu wenig an Zuwendungen ist natürlich bei sehr kleinen Kindern der primäre Faktor überhaupt. Aber was man auch festgestellt hat, ist, dass Sprache hier eine ganz besondere Bedeutung hat. Mhm. Also in der Bindungsforschung hat man festgestellt, dass auch wenn die Säuglinge die Sprache noch lange nicht verstehen, Kinder eine bessere und sicherere Bindung zu ihren Bezugspersonen erwerben, wenn die mit ihnen sprechen. Also ganz normal, es ist eigentlich, muss jetzt nicht Baby-Lalalu-Sprache sein, sondern ganz normales Sprechen, das schafft anscheinend auch soziale Nähe und Sicherheit. Vermutet wird auch, dass es für die spätere Sprachentwicklung von Bedeutung ist, dass also Kinder, mit denen im Säuglingsalter schon viel gesprochen wird, dass die sich auch leichter tun in der Sprachentwicklung. Aber da ist die Datenlage sehr dünn.
Okay.
Also gibt es meines Wissens keinen statistischen Nachweis.
Haben Sie Erfahrungswerte in dem Bereich?
Ich habe selber Kinder. Ja.
Deswegen frage ich. Also ich muss sofort
ich
auch.
Ich bin eine fürchterliche Labertasche. Also ich habe garantiert mit meinen Kindern sehr, sehr viel gesprochen.
Und sehr früh wahrscheinlich
und
auch.
Und meine Kinder haben auch relativ früh das Sprechen gelernt und sagen wir mal so, hatten im Schuldeutsch nie irgendwelche größeren Schwierigkeiten.
Dann bleibe ich nochmal dran in dieser Ursachenorientierung, Stillen, Zuwendung, Sprache als ein wichtiger Faktor. Ich gehe nochmal, Sie haben eben auch schon das traumatische Ereignis mit angesprochen. Was gibt es da im Ursachenspektrum?
Naja, ich meine, im Säuglingsalter haben wir natürlich diese typischen, wirklich frühkindlichen Traumatisierungen. Und das Schlimmste ist hier einfach ein plötzlicher, harter Wechsel von Bezugspersonen. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, wenn ein Kind sich emotional an irgendeinen Erwachsenen gebunden hat. Das muss nicht unbedingt die Mutter sein. Ja? Wie gesagt, denken wir an die Affen. Mhm. Ne? Ich möchte jetzt die Mutterrolle überhaupt nicht runterspielen. Ja. Natürlich, die beste und natürlichste Variante ist die Mutter.
Ja. Ne?
Aber tatsächlich ist einfach wesentlich eine stabile, zuverlässige, bindungsfähige Person, und die sozusagen die Wärme, die Nähe, das Vertrauen, die Sicherheit gewährleistet. Und wenn man Kindern diese Person plötzlich wegnimmt, das ist natürlich eine irrsinnige Herausforderung und ein wahnsinniger Stress.
Ich denke dabei an, ich meine mich, wenn ich mich recht erinnere, Winnicott, der als genau in dieser Richtung dieser Bedürfnisbefriedigung gerade im ersten Lebensjahr geforscht hat und eben auch diese Erkenntnis mitgewonnen hat. Es geht dann nicht nur um, es muss nicht unbedingt Mama oder Papa sein.
Ja, Im Wesentlichen geht es um Bedürfnisbefriedigung. Genau. Ja. Ja, das ist das Wesentliche. Aus der Sicht des Säuglings, wenn ich Hunger habe und ich bekomme zeitnah was zu essen, dann ist meine Welt in Ordnung. Ja. Wenn die Windel nass ist und es wird kalt, kreiselig und unangenehm, wenn schnell was passiert, dann ist meine Welt gut. Mhm. Ja? Das ist jetzt nicht unbedingt nur die Bezugsperson, die gut ist, sondern die ganze Welt ist gut. Und je zuverlässiger das passiert, umso mehr wächst mein Vertrauen in die gute Welt. Insofern ist auch dieser Rat aus vergangenen Jahrhunderten, lass die Kinder ruhig schreien, schreien macht die Lungen stark. Ja. Ich weiß nicht, ob mir da irgendein Sportler oder Trainer, ob das jemals belegt worden ist. Nein. Aber es richtet psychisch auf jeden Fall großen Schaden an.
Und heißt das im Umkehrschluss, weil wir eben über diese Bedürfnisbefriedigung gerade am Anfang des Lebens sprechen, dass Bindungsstörungen unweigerlich immer in der Kindheit beginnen? Oder gibt es im Erwachsenenalter auch Möglichkeiten, dass sich noch etwas stören könnte?
Also ich sag mal so, die Grundsteine werden gelegt in der Kindheit. Vom Säuglingsalter bis, sagen wir mal, in die präpubertäre und pubertäre Zeit. Wir haben ja in der Pubertät eine Neuauflage der Entwicklungsaufgaben in verkürzter Form. Also da kann man auch noch mal schön Schaden anrichten oder Gutes machen und auch Versäumnisse wieder aufholen im idealen Fall. Natürlich kann es aber auch sein, gerade durch traumatisches Erleben, dass auch Erwachsene, die eigentlich ein gutes Urvertrauen haben, eine gute, sichere Bindung erlebt haben, durch irgendwelche einschneidenden Erfahrungen, ich sage jetzt mal Verlust des Ehepartners durch Schicksalsschläge, Mord, Unfälle und sonst was, ihr Vertrauen in die gute Welt einfach verlieren. Ja? Es ist nur so, wenn dieses Urvertrauen mal vorhanden war, dann lassen sich solche Traumata psychotherapeutisch auch leichter reparieren, als wenn es diese Erfahrung nie gegeben hat. Ja? Also ein tief verwurzeltes Misstrauen in das Gute in der Welt, wenn dann noch irgendein Schicksalsschlag on top kommt, dann ist es ja nur eine weitere Bestätigung dafür, die Welt ist schlecht und mit mir meint es niemand gut. Ne? Also mein Umfeld ist potenziell gefährlich, schädlich, da muss ich misstrauisch sein, da muss ich vorsichtig sein, da darf ich ja nicht offen sein. Ne? Das ist so dieses typische Muster, das sich aus so unsicheren Bindungen dann einfach gerne auch ergibt.
Ne? Wir haben ja uns im Vorfeld ausgetauscht, über welches Thema wollen wir heute sprechen. Und Sie haben gesagt, also Sie geben schon extrem viele, meines Erachtens sehr viele spannende Informationen uns mit. Trotzdem haben Sie auch gesagt, dass viele können vielleicht ist das auch der Grund, gar nicht so viel damit anfangen, weil es ein relativ abstrakter Begriff ist, Bindungsstörung. Jetzt haben wir schon eine ganz gute Erklärung. Gibt es auch etwas, was wir symptomatisch sehen würden oder was vielleicht auch Menschen bei sich selbst erkennen würden in dem Kontext?
Sie meinen jetzt an den Eltern oder an den Kindern?
Sowohl als auch, also gerne breit. Also.
Ich meine, die Bindungsforschung und deren Ergebnisse, das ist jetzt nichts Triviales, was ich in drei Sätzen so erklären ließe. Na, aber ich möchte mal gehen auf klientenzentrierte Psychotherapie nach Rogers.
Ja.
Rogers hat ja diese drei Basisparameter des guten menschlichen Kontaktes definiert. Als Kongruenz, Akzeptanz und Empathie. Und ich glaube, da wäre Mary Ainsworth und Carl Rogers komplett einer Meinung gewesen, dass zum Beispiel dieses Thema Akzeptanz ein ganz, ganz wesentliches ist. Das heißt einfach, wenn ich meinem Kind wirklich was Schlimmes antun will, dann sage ich ihm, du hast das und das gemacht und jetzt liebe ich dich nicht mehr. Mhm. Geh weg. Ich mag dich nicht mehr. Ich liebe dich nicht mehr. Mhm. Ne? Diese Forderung, die auch Rogers stellt, bei Rogers ist es die Idee, dass psychische Störungen entstehen durch Defizite in diesen Bereichen in der Kindheit. Und seine therapeutische Idee war, wenn ich den erwachsenen Klienten in meiner Praxis flute mit diesen Parametern, ich akzeptiere sie bedingungslos. Ja? Das heißt nicht, ich muss alles gut finden, was sie machen, aber ich muss trennen, das Menschsein von der Handlungsebene. Mhm. Ja? Egal, ob sie jetzt eine Bank überfallen oder, keine Ahnung, Drogen genommen haben in ihrem Leben, das definiert sie nicht. Und als Mensch akzeptiere ich sie trotzdem. Von Mensch zu Mensch. Sie sind einfach ein Mensch, da der meinen Respekt hat, der meine Aufmerksamkeit hat, der meine Zuwendung hat. Egal, ob sie in ihrer Vergangenheit Autos geklaut haben, das Kapitol gestürmt oder sonst irgendwas gemacht haben. Es klingt so einfach und es ist so unheimlich schwer, das wirklich zu leben, diese bedingungslose Akzeptanz.
Wäre das quasi schon direkt ein Anteil des therapeutischen Ansatzes?
Das wäre ein großer Teil des therapeutischen Ansatzes und das wäre auch eine sozusagen prophylaktische Grundlage, damit diese Probleme überhaupt nicht entstehen. Mhm. Ja? Denn wenn ich meine Kinder so akzeptiere, wie sie sind, das heißt nicht, ich wiederhole es nochmal, dass ich alles gut finden muss, was meine Kinder machen. Aber das heißt nur, dass sie in ihrem Wesen, in ihrem Menschsein dadurch nicht abgewertet werden. Du bist nicht schlecht, weil du schlechte Noten schreibst, sondern du bist ein guter, großartiger, toller Mensch, mein Kind, das zufällig auch noch schlechte Noten schreibt. Aber deswegen gibt es keinen Liebesentzug, deswegen gibt es keine Abwertung. Deswegen hast du als Mensch immer noch den gleichen Wert.
Sie sagten gerade, das Präventive, das Prophylaktische, ist das quasi auch schon mitzugeben und was sich diesem Ansatz auch überhaupt zu öffnen und zu nähern. Bleiben wir bei dem Präventiven und mal ganz vereinfacht gefragt, wenn der Liebesentzug ein Problem darstellt, wäre dann eine Lösung, eine präventive Lösung, mehr Liebe und noch mehr Liebe zu geben?
Tue ich mir auch ein bisschen schwer damit. Zunächst mal ist es einfach nicht so einfach festzumachen, was ist Liebe überhaupt. Ja? Wenn ich einen Hörsaal habe mit 100 Teilnehmern drin und ich frage, definiert mal Liebe, dann kriege ich 100 verschiedene Definitionen. Also so einfach ist es nicht. Aber was ich auf jeden Fall festmachen kann als ein Bestandteil, ist gerade, da sind wir schon wieder bei Rogers und seinen drei Forderungen, die Empathie dem anderen gegenüber. Ja? Also wirklich verstehen zu wollen, nicht nur was sagt der andere, sondern was ist die emotionale Botschaft dahinter? Wie geht's ihm gerade? Ist er gerade ruhig, entspannt, in seiner Kraft? Ist er gestresst, dreht am Rad, Cortisolspiegel hoch und, sympathikone Reaktion? Das macht einfach einen riesengroßen Unterschied, ob ich Menschen auch emotional versuche zu verstehen und hier auch Sensibilität und Nähe aufzubauen. Und bei Kindern ist es extrem wichtig, denn man darf nicht vergessen, subjektives und objektives Leid sind nicht kongruent. Ne? Gerade bei Kindern nicht. Für ein Kind ist es subjektiv eine Katastrophe und riesengroßes Leid, wenn es beim ersten Fahrradfahrversuch sich das Knie aufschlägt. Da ist der Schrecken groß, der Schock ist groß, das Blut läuft und es ist was furchtbar Schlimmes passiert. Und wenn ich jetzt sage, reiß dich zusammen, nur die Harten kommen in den Garten, dann ist meine Botschaft, es interessiert mich überhaupt nicht, wie es dir geht. Das hat nichts mit emotionaler Nähe zu tun. Es hat auch nichts mit emotionaler Nähe zu tun, wenn ich das Ganze übertrieben im Gegenteil mache. Das kriegt dann vor allem ganz schnell eine sarkastische oder komische Note, wenn ich sage, ja, solche Schmerzen musste noch niemand ertragen vor dir. Und du wirst ganz sicher sterben an der Wunde. Dazu muss man aber auch wissen, dass Ironie und Sarkasmus ein Privileg älterer Menschen sind. Also man sagt, die Ironiefähigkeit bei Kindern bildet sich aus so zwischen dem 8. und 10. Lebensjahr. Vorher verstehen Kinder Ironie nicht.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Und das ist auch so eine Sache, da entstehen diese, im Fachjargon nennt man die Double-Bind-Botschaften. Mhm. Wenn ich Ihnen sagen würde, na, das haben Sie ja mal wieder toll hingekriegt. Das ist wirklich das Tollste, was ich auf dem Gebiet überhaupt jemals gesehen habe. So sind Sie unkündbar und werden bis an Ihr Lebensende Podcasts machen. Großartig, fantastisch. Dann hören Sie die Ironie da drin. Ein Kind hört das nicht. Aber ein Kind versteht sehr wohl, dass die emotionale Botschaft eine andere ist als die verbale. Das heißt, wenn ein Kind Scheiße baut und ich sage ihm, na, da kannst du aber stolz auf dich sein. Das muss man erstmal hinkriegen. Das muss man erstmal schaffen. Dann hört das Kind, ich werde inhaltlich gelobt, aber es fühlt sich scheiße an. Weil Kinder eben, wie gesagt, diese Diskrepanz gar nicht verstehen können und auch nicht verstehen können, dass ihre Eltern so oder Bezugspersonen so hinterhältig sind, dass sie was anderes sagen, als sie meinen. Deswegen fangen sie an, an sich selber zu zweifeln. Das heißt, wenn ich gelobt werde, scheinbar, und ich fühle mich schlecht dabei, dann stimmt mit meinen Gefühlen was nicht. Ja. Nicht die Eltern machen hier einen Fehler, weil emotionaler und Sachinhalt nicht Konkurrenz sind, sondern ich mache einen Fehler. Ich habe mich verfühlt. Mhm. Ne? Und auch da entstehen, wenn das regelmäßig passiert, gibt zum Beispiel deutliche Hinweise, dass Borderline-Störung in der Pathogenese solche Muster hat. Nicht umsonst haben wir ganz oft Gewalt erleben bei Borderlinern in der Kindheit bis hin zu sexueller Gewalt. Und eine grausamere Double-Bind-Botschaft kann man sich ja fast nicht vorstellen, als irgendjemand, der einem Kind sexuelle Gewalt antut und dann sagt, ich mache das nur, weil ich dich so liebe und weil du so ganz besonders bist. Na? Da mache ich was, was dem Kind wehtut, was extrem unangenehm ist, was das Kind nicht will. Und ich sage, ich mache das, weil ich dich so liebe. Also perfider geht es fast nicht.
Lassen Sie uns nochmal mit dem Blick, Sie haben ja schon einige Ansätze auch aus dem therapeutischen Spektrum mitgegeben. Was mich interessieren würde, einmal A, gibt es in der einen Richtung bestimmte therapeutische Ansätze oder Bereiche, die auf jeden Fall ein Teil in der Therapie sein sollten? Und B, wann beginnt die Therapie? Und ist es etwas, was quasi häufig eher etwas ist, was Sie in der Praxis begleitet, was bei erwachsenen Menschen kommt oder eher auch mit Kindern in Verbindung steht?
Also bei Erwachsenen ist es einfach so, dass diese Muster ganz häufig wirklich sehr, sehr lange zurückliegen und teilweise auch jenseits des Erinnerungsvermögens sind, aus welchen Gründen auch immer. Verdrängt, vergessen, sublimiert und, und. Was ich aber einfach sehr oft merke, ist, dass genau diese Grundparameter, wie Rogers das schon sagt, also ich akzeptiere meinen Klienten so, wie er ist, ohne ihn zu verurteilen, egal was er gemacht hat, egal was er mir erzählt, egal ob er, keine Ahnung, Bettnässer, Drogensüchtiger oder Pornosucht hat, ja. Ich meine, was wäre ich für ein Psychotherapeut, wenn ich einen Menschen deswegen abqualifizieren würde? Hätte ich wahrscheinlich meinen Beruf verfehlt. Und das Zweite ist eben wirklich die Empathie dem anderen gegenüber zu schauen, wie geht's ihm emotional? Und nicht immer das nehmen, was der andere mir präsentiert, denn die meisten Menschen haben gut gelernt, ihre Emotionen nicht vor sich herzutragen, wie die Zeugen Jehovas den Wachturm, sondern die zu verbergen und möglichst für sich zu behalten, auch aus der Angst heraus, verletzt zu werden. Mhm. Ne? Emotionen sind Schwäche. Wenn ich dir zeige, dass mich etwas verletzt, dann hast du was über mich gelernt, was du zu meinem Nachteil verwenden kannst. Also zeige ich es dir nicht.
Aber die Emotionen sind nicht verschwunden.
Das heißt, natürlich die sind nicht. Die sind da nach wie vor. Und das Problem ist natürlich auch, stellen Sie sich mal vor, Sie würden sich darstellen als wie ein Pokerface, ein starker Macher, mhm. ja, unverletzlich, unbesiegbar, großartig. Innerlich geht es Ihnen aber ganz anders. Mhm. Aber was machen Sie denn dann für soziale Erfahrungen? Die sozialen Erfahrungen sind die, dass die Menschen Sie genau so nehmen, wie Sie sich darstellen. Zumindest am Anfang. Mhm. Das heißt, die Menschen erwarten von Ihnen den Strongman, den Macher, ja, den emotionslosen, knallharten Kalkulierer. Und was Sie dann daraus lernen ist, ja, man will mich so. Wenn ich okay sein will, angenommen sein will, dann muss ich genauso sein. Und innerlich sind Sie wund und Ihre Seele schreit, weil es Ihnen ganz anders geht und das aber keiner sehen will und keiner sehen kann, weil in Ihrer Außendarstellung dieser Teil von Ihnen einfach nicht existiert. Und da sind wir auch schon bei der Therapie. Mhm. Ja, denn in der Therapie ist es wahnsinnig wichtig, den Patienten zu vermitteln, zunächst mal, du bist okay, so wie du bist. Egal, wie du bist. Ja? In meinen Augen verlierst du nicht an Menschenwürde, an Respekt und. Wenn du jetzt bei mir in der Praxis, keine Ahnung, dich zusammenkauerst und heulst, dann hast du als Mann nichts verloren. Das ist mal ein ganz wesentlicher Teil, wirklich zu vermitteln, du bist okay mit den guten, mit den negativen, mit den positiven Emotionen, mit den negativen Emotionen, mit deiner Wut, mit deiner Hilflosigkeit, mit deiner Scham, mit allem, was dazugehört. Genauso wie mit deinen tollen Sachen, mit deiner Intelligenz, mit deiner Kreativität, mit deiner Fantasie. Wir müssen einfach lernen zu kapieren, dass Menschen sind ein Package-Deal. Wenn ich sie haben will in meinem Leben, dann kriege ich sie nur so, wie sie sind.
Ja.
Ich kann nicht sagen, ich will den Aspekt haben, aber den will ich nicht. Ich kriege sie nur als Ganzes.
Würden Sie sagen, dass man vermeintlich andere Deals abschließen, ist etwas typisch Menschliches oder etwas, was sich in unserer heutigen Zeit entwickelt hat?
Also das wäre sicher ein tolles Thema für einen weiteren Podcast, die Entwicklung zur narzisstischen Gesellschaft. Das ist sicher sehr spannend. Aber ich glaube, prinzipiell ist das schon in vielen Fällen wirklich so ein Phänomen, ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder auch im Berufsleben, ja, dass Menschen genommen werden aufgrund irgendwelcher isolierter Eigenschaften. Das finde ich an dir toll. Und das, was ich nicht an dir toll finde, das ziehe ich mir dann schon hin. Das ist im Arbeitsleben so. Ja, der Meier ist toll, der ist kreativ, der ist fleißig, er ist bloß fürchterlich geschlampert, aber das werde ich ihm noch austreiben. Mhm. Das Problem ist, wenn ich ihm das austreibe, dann ist er wahrscheinlich auch nicht mehr kreativ. Mhm. Ja? Vorausgesetzt, es gelingt überhaupt und die Chancen sehe ich schlecht.
Ja. Ja?
Sondern wenn ich den Meier haben will, muss ich mir klar sein, es gibt den Meier nur so. Es gibt den nicht anders. Es gibt meine Freundin nur so, wie sie ist. Es gibt sie nicht anders und ich kann auch nicht anfangen, hier Umerziehungsprogramme zu starten. Das wird nicht funktionieren, weil die meisten Eigenschaften, die wir so mitbringen, die sind ja auch nicht erst gestern entstanden, ne? Sondern die sind ja, wenn man es ganz extrem sagen würde, ist, wäre irgendwas in Ihnen anders und wäre irgendwas, die kleinste Kleinigkeit in Ihrem Leben anders gelaufen, dann wären Sie heute nicht hier.
Ich würde einen Punkt, der mir noch eingefallen ist, in der Entstehung, also in der Genese von Bindungsstörung. Es kam mir eben bei einem Satz, den Sie sagten, manchmal liegt es so weit zurück, dass man sich nicht mehr wirklich daran erinnern kann. Stellt sich für mich die Frage, können Bindungsstörungen auch zu einem Zeitpunkt entstehen, wo physisch Bindung noch besteht und damit intrauterin vielleicht auch eine schon Störung mit entstehen könnte? Gibt es dazu Daten oder haben Sie
Erkenntnisse
dazu?
Also es ist mal so, mir sind dazu jetzt keine Studien bekannt, was nicht heißen muss, dass es keine gibt. Mhm. Ne? Wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass der Ungeborene ja durchaus über Sensorik verfügt und dass der Ungeborene oder das Ungeborene vor allem auch den gesamten Hormoncocktail der Mutter ja mitkriegt, weil an die gleiche Blutbahn angeschlossen. Dann kann man sich mal vorstellen, was da passiert, wenn da Hormone wie Adrenalin, Cortisol und toben. Die Idee zu glauben, der Uterus wäre so eine Art Blackbox, die nach außen abgeschottet ist und so eine Art heile Welt, die da entsteht, so ist es einfach nicht. Der Säugling kriegt sehr wohl sehr viel mit von dem, was um ihn herum passiert. Und er kriegt vor allem auch emotionale Zustände der Mutter mit über die gesamten Hormone, ja, die da ausgeschüttet werden. Und über andere Dinge. Ne? Allein, Sie müssen sich das mal vorstellen, wie jemand im Uterus den Herzschlag hört. Das ist ja wie die große Trommel beim AC/DC-Konzert. Und ob das Herz jetzt gemütlich mit seinen 60 Schlägen vor sich hin pumpert im Zustand der Entspannung oder ob das gerade bei 140, 180 Schlägen angekommen ist, das macht natürlich extrem was aus. Und insofern auch, wie gesagt, wann das beginnt, da bin ich jetzt kein Experte für.
Aber die Erklärung,
aber dass es passiert, ist, glaube ich, unmittelbar evident.
Herr Retzer, sehr viele spannende Informationen, wirklich sehr interessant. Ich möchte trotzdem auch Raum dafür geben, Sie näher kennenzulernen. Deshalb nutze ich eigentlich immer 5 Fragen, die ich meinen Gästen stelle, um Sie etwas näher kennenzulernen. Die erste Frage, die mich interessiert, was hat Sie dazu inspiriert, in dem Bereich der Psychotherapie als Heilpraktiker quasi zu arbeiten und in Ihrer eigenen Praxis tätig zu sein? Und natürlich auch gerne, was hat Sie zum Studienleiter bewogen?
Also prinzipiell, ich bin aufgewachsen mit einer Literatur- und Philosophie-verrückten Großmutter. Und da bin ich wirklich schon sehr, sehr früh mit Schiller, Goethe, Lessing und so weiter in Kontakt gekommen. Und später dann war es in meiner Jugendklique, da war es halt total in, solche Bücher zu lesen wie Haben oder Sein oder Die Kunst des Liebens von Fromm. Da waren wir 14, wir haben, glaube ich, nur die, wenn es gut ist, ein Drittel von dem verstanden, um was es da geht. Aber nichtsdestotrotz war es faszinierend und man konnte sehr klug daherreden. Es war toll. Und das hat dann mein Interesse geweckt. Dann habe ich irgendwann mal Freud gelesen, die Traumdeutung und Einführung in die Psychoanalyse. Und wollte eigentlich immer Psychologie studieren, aber mein Lebensweg war ein anderer. Hab dann zunächst mal mich im künstlerischen Bereich betätigt und. Und dann irgendwann mal an so einer typischen Kreuzung im Leben mir dann überlegt, was machst du jetzt mit dem Rest deines Lebens? Und dann dachte mir, ja, kehr zurück zu deiner ersten Liebe der Psychologie. Aber Psychologie studieren, der Weg war mir dann doch zu weit. Und dann habe ich erfahren, dass es eben diesen Weg gibt über halt den Heilpraktiker für Psychotherapie und bin dann den gegangen. Und habe es nicht bereut. Also noch weiterführende Ausbildungen gemacht in Transaktionsanalyse und systemischer Therapie und ich weiß nicht, wie viele weiterführenden Seminare. Diese Berufe sind ja geradezu weiterbildungswütig. Ja, und dann irgendwann mal kam dann die Idee, da bin ich von einem Kollegen angesprochen worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, diese Themen auch zu unterrichten. Und so hat das dann begonnen. Und wurde dann immer mehr, wurde wirklich ein zweites Standbein, das auch mir bis heute viel Spaß macht. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit dazu, aber ich mache es immer noch sehr gerne. Und die Studienleitung, das war dann eigentlich auch eine logische Konsequenz aus mehr oder weniger ausgesprochener Kritik an vielen Dingen, die an dieser Münchner Schule so waren. Und wie dann meine Vorgängerin verabschiedet wurde, da kam dann der ehemalige Chef, der Herr Martin, zu mir und hat gesagt, jetzt Rötzer, hast du so viel rumgemault, jetzt sag mal, ob du es besser kannst. Und dann dachte ich mir, okay, nimm die Herausforderung an, schau mal. Und seitdem leite ich die Schule in München.
Toll, vielen Dank für die Einblicke. Ich mache mit meiner nächsten Frage weiter. Welche Person oder welches Ereignis hat Sie am stärksten in Ihrem Leben beeinflusst?
Da tue ich mich wirklich schwer. Wenn ich jetzt eine Person nenne, dann würde ich ganz vielen anderen Unrecht tun. Aber pars pro toto waren es sicher mein Großvater väterlicherseits und meine Großmutter mütterlicherseits. Der eine aus Niederbayern, kleinen Dorf mitten im Bayerischen Wald, Wuckretzer, Schauspieler, Schriftsteller und. Volkstheater, Rundfunk, alles Mögliche gemacht, Süddeutsche Zeitung. Und meine Großmutter, Hans von Rumpenberg, Tochter, gefürchtetster Kritiker seiner Zeit in München. Ja, hochliterarisch, sehr gebildet, ganz interessant. Und ich glaube, die beiden, die haben mir wirklich sehr, sehr viel mitgegeben an Neugier, an Offenheit, an klugen Sprüchen, weisen Lehren, die gut gemeint und bös zu hören. Also.
Nächste Frage, was ist die wichtigste Lektion, die Sie aus Ihrer bisherigen Berufserfahrung, insbesondere natürlich als Heilpraktiker für Psychotherapie, gelernt haben?
Das kann ich auch in einem Satz sagen, den ich auch meinen Klienten immer wieder mal gerne mitgebe. Ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere mich haben wollen.
Den lassen wir genauso stehen. Wie sieht ein typischer Tag in Ihrem Leben aus?
Ich stehe gerne relativ früh auf, weil ich ausgiebig frühstücke, die Zeit brauche ich morgens und dann fahre ich in mein Büro, unterrichte manchmal Bürokram, Beratungsgespräche und. Verwaltung und Beratung und Psychotherapie, Coaching, Beratung geht dann so den ganzen Nachmittag weiter und je nachdem, wenn es ein langer Tag ist, dann ist abends auch noch Unterricht bis um 9:30 und dann geht es irgendwann nach Hause. Ist aber nicht jeden Tag
so. Nicht jeden Tag so, aber ein typischer Tag.
Ein typischer Tag.
Okay. Letzte Frage aus dieser Rubrik. Welche aktuellen Entwicklungen oder Trends in dem Bereich der Psychotherapie finden Sie besonders spannend?
Ja, ich habe, glaube ich, vorhin schon angedeutet, so diese soziale Entwicklung durch Social Media und. Entwicklung zur narzisstischen Gesellschaft. Mhm. Also ich weiß, das klingt pathologisierend und das klingt auch provokativ, aber ich meine es wirklich so. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr gefährlichen Weg. Und wie gefährlich dieser Weg ist, das hat sich vor allem in Corona gezeigt, wie dann die letzten echten Kontakte auch noch weggebrochen sind. Und gerade Kinder und Jugendliche dann wirklich zurückgeworfen waren auf Social Media mit den entsprechenden Folgen. Angestiegene Suizidraten, angestiegene Raten von affektiven Störungen und, und. Ich glaube, was wir da tatsächlich unseren Kindern und Jugendlichen angetan haben, das werden wir wahrscheinlich erst in 10, 20 Jahren wirklich merken. Und das halte ich für extrem bedenklich. Und ich merke auch immer wieder, auch in der Praxis, dass einfach immer mehr Menschen davon betroffen sind, von so einer Art Dissoziation vom eigenen Leben zugunsten eines Schaufensterlebens, das überhaupt keine Realität mehr hat. Also wenn ich meine Tochter angeguckt habe, die jedes Bild erstmal 2 Stunden durch alle möglichen Filter und Photoshops hat laufen lassen, bevor sie es auf Instagram gepostet hat. Man darf einfach nicht vergessen, wenn man wirklich Pech hat, dann lernt man vielleicht irgendjemand von diesen Menschen mal kennen. Und dann werden diese Dinge in der Realitätsprüfung ausgesetzt. Ja? Und es ist extrem, also ich glaube, da wird ein Anspruchsdenken geschaffen, das einfach komplett an der Realität vorbeigeht. Wir sollten viel mehr lernen, wechselseitig mit unseren Schwächen klarzukommen, als eine Perfektion anzustreben, die es niemals geben kann. Und auch diese Perfektion auch noch in anderen zu suchen, was ich fast noch schlimmer finde, als wenn ich selber danach strebe. Ja.
Also ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Sie haben es schon angekündigt. Ich würde Sie auf jeden Fall gerne wieder einladen und vielleicht genau dieses Thema im Detail zu besprechen. Abschließend von Ihrer Seite zum Thema Bindungsstörung. Und ich weiß, es greift vielleicht viel zu kurz, die Frage. Aber haben Sie für die, die uns jetzt zuhören und auch die ganze Episode durchgehört haben, einen Tipp, eine Idee, wie man mit dem Thema sich näher befassen könnte, ohne vielleicht alles zu lösen, aber einen ersten Schritt, um den Stein ins Rollen zu bringen?
Es gibt natürlich unendlich viel Literatur zu diesem Thema. Gerade Erziehungsratgeber sind inflationär erschienen in den letzten 20, 30 Jahren. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, da einen rauszupicken, weil im Grunde genommen finde ich einen so wertvoll wie den anderen. Ich möchte aber auch nicht, dass jetzt jede werdende Mutter anfängt, Mary Ainsworth zu lesen und psychologische Fachbücher zu lesen. Mein Tipp wäre tatsächlich, wenn man merkt, da könnte irgendwas sein, so früh wie möglich einen Profi mit zu involvieren. Denn bei diesen ganzen Geschichten gilt einfach, je früher man da ran kann, umso besser ist es. Umso besser sind die Chancen, umso effizienter ist es. Dazu ist es aber halt auch ganz wichtig, dass auch die Mütter, die Eltern, die Bezugspersonen, ich will es mal vorsichtig sagen, eine Basis an Lernbereitschaft und Reflexionsbereitschaft mitbringen. Und auch das ist nichts, wessen man sich schämen muss, überhaupt nicht. Meine kluge Großmutter hat mal so schön gesagt, für jeden Scheißdreck braucht man in Deutschland eine Prüfung. Muss man eine Ausbildung machen. Nur für die wirklich großen Herausforderungen im Leben, wie führe ich eine glückliche Partnerschaft und wie erziehe ich meine Kinder zu sozial kompatiblen, nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft? Dafür braucht man keine Ausbildung. Das ist sozusagen Geburtsrecht. Da wird jeder einfach drauf losgelassen. Also es ist überhaupt kein Fehler, sich hier Hilfe zu holen und mal mit einem Profi drüber zu reden. Ich sage Ihnen noch einen schlauen Spruch aus meiner Therapeutenkiste. Gewinner holen sich Hilfe, Verlierer brauchen keine.
Bindungsstörung, Ursachen, Auswirkungen, therapeutische Ansätze, all das haben wir besprochen mit Matthias Retzer. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Es hat wirklich viel Freude bereitet.
Danke, gerne wieder.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.